Ein Learning für uns beide ist wahrscheinlich, wenn wir wissen, wir nehmen Podcast auf, müssen wir gescheites Brot vorher gesagt haben, dass wir hier eine gute Antwort haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Über 2 Jahre durfte ich diesen Satz nicht mehr in der Mikrofon sprechen, bis auf eine Ausnahme, als es eine Up-to-Date-Folge mit David gab. Aber wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Satz hört, dann wisst ihr, es geht weiter mit Nachtschicht. Und tatsächlich, wir haben Lust, wieder Podcast aufzunehmen. Es wird ein bisschen anders sein wie früher. Was genau anders sein wird, das werde ich gleich sagen. Aber es geht auf jeden Fall weiter mit neuen Folgen Nachtschicht. Was sich ganz offensichtlich geändert hat, ist, dass ich nicht mehr mit David vor dem Mikrofon sitze, sondern David sitzt ab sofort nur noch hinter dem Mikrofon. Er wird den Podcast weiterhin produzieren und für das zuständig sein, für was er früher schon zuständig war, also die ganze Shownotes, Homepage und so weiter. Aber den Podcast aufnehmen werde ich mit jemand anders und ich freue mich richtig, lieber Tobias, dass ich mit dir jemanden gefunden habe, der Lust hat, mit mir Podcast zu machen, der Lust hat, mit mir Nachtschicht weiterzumachen. Deswegen erstmal herzlich willkommen, lieber Tobias.
Vielen Dank. Ist mir eine große Freude und Ehre. Und ich bin mir schon auch bewusst, in wessen Fußstapfen ich an der Stelle trete und ich hoffe, dass ich dem irgendwie gerecht werden kann.
Da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, lieber Tobias. Ich sag mal, so schlimmer wäre es gewesen, wenn ich aufgehört hätte, dann wären die Fußstapfen noch größer gewesen. Nee, Spaß beiseite. Also ihr merkt, wir labern, ich laber schon wieder viel rum. Ja, ich will aber erstmal anfangen mit dem Thema, warum geht's jetzt weiter? Dafür will ich mal ganz kurz noch einen Rückblick wagen, bevor du dich gleich, lieber Tobias, vorstellen darfst. Jetzt habe ich schon 3-mal lieber Tobias gesagt, ist das aufgefallen?
Ja, fühle mich geehrt.
Das ist schon mal viele Vorschusslobe.
Ja, oh, hallo.
Das war so gar nicht geplant. Ist das eigentlich lieber, wenn ich dich Tobias oder Tobi nenne im Podcast?
Da bin ich völlig schmerzfrei. Das darfst du so, wie es läuft, machen.
Dann wechsle ich ein bisschen ab. Ja, ich will kurz zurückblicken, warum haben wir damals aufgehört, nach, ich glaube, 107 Folgen. Es war ja so, dass wir jede Woche eine Folge rausgebracht haben und irgendwann sind die Themen einfach auch so ein bisschen ausgegangen und um dann weiter quasi auch eine hohe Qualität an Themen bereitstellen zu können, wäre einfach, sagen wir mal, ein Vielfaches an Mehrarbeit auf mich zukommen. Und damals war ich auch in einer Situation, wo eh alles ziemlich viel war mit Bäckerei und habe ja viel drumherum auch gemacht, Buch geschrieben und so weiter und so fort. Und hatte damals eigentlich den Wunsch, mich mehr wieder auf die Backstube zu fokussieren. Wir haben ganz viel verändert, auf reine Sauerteigführung umgestellt und so weiter und so fort. Und genau, und der Hauptgrund eigentlich, warum es jetzt neue Folge gibt, ist, es gibt wieder Themen. Also es hat sich so viel getan in den letzten 2 Jahren. Ich habe mich so weiterentwickelt, die Bäckerei hat sich weiterentwickelt, ich habe viel erlebt, dass ich dachte, es gibt auf jeden Fall wieder Themen. Dann ist es so, dass ganz viele Leute immer gefragt haben, ja, wann gibt's mal wieder neue Folge Nachtschicht? Und ich muss sagen, bei allem, was ich so gemacht habe drumherum, sei es Buch, Podcast, Genussabende, muss ich sagen, das Thema Podcast ist das, was mir eigentlich mit immer am meisten Spaß gemacht hat. Das Medium Podcast finde ich einfach super cool, weil du einfach die Möglichkeit hast, über ein bisschen längeren Zeitraum über Themen zu sprechen, ein bisschen mehr in die Tiefe auch zu gehen. Man kriegt tolles Feedback, es macht einfach Spaß, über Brot zu sprechen, und deswegen hatte ich schon immer im Hinterkopf, irgendwann vielleicht tatsächlich mal mit Podcast wieder weiterzumachen, und dann war es aber so, dass der David gesagt hat, er kriegt es zeitlich einfach nicht mehr unter, er ist beruflich eingespannt, hat ja inzwischen 2 Kinder und genau einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als früher, so dass er mir gleich signalisiert hat, also wenn du weitermachen willst, ich produziere dir gern, aber du musst jemand anders finden, der mit dir den Podcast macht. Und dann habe ich lang überlegt, was gäbe es für Möglichkeiten, wen kenne ich, wen könnte ich fragen, und bin dann irgendwann eines Tages bei dir gelandet, Tobi, und weil ich so gedacht habe, cool wäre wieder jemand, der halt hobbymäßig backt, also der weiß, um was es geht, sag ich mal, der aber auch ein bisschen mehr wissen will, der auch schon vielleicht ein bisschen mehr weiß, der die richtige Frage stellt, und der einfach Lust hat an dem Thema, und natürlich muss es dann auch noch menschlich einigermaßen passen, und dann ist es gar nicht so einfach, dann jemanden zu finden. Und wir kennen uns ja schon einige Jahre, du wirst vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, haben uns aber, also so richtig intensiv kennen wir uns gar nicht, zumindest bisher, aber wir hatten mehrere Berührungspunkte, wie gesagt, schon vor vielen Jahren und haben uns dann aber auch eigentlich jahrelang aus den Augen verloren oder nur sehr punktuell was voneinander gehört. Und über verschiedene Umwege haben wir ja dann jetzt vor ein paar Wochen oder Monate uns sozusagen wieder getroffen oder wieder Kontakt aufgenommen. Und genau, und dann bin ich so meine Kontaktliste im Handy durchgegangen und irgendwann bin ich bei dir hängen geblieben und habe gedacht, Mensch, das wäre doch eine Überlegung wert, mit dir Podcast zu machen, weil alleine ist es halt doch irgendwie sau schwierig, irgendwie das unterhaltsam rüberzubringen. Und genau, und jetzt sitzen wir hier remote, weil wir sind einige Kilometer auseinander. Das heißt, es ist auch eine Veränderung zu früher. Genau, aber ich bin guter Dinge und ich freue mich richtig, dass es jetzt losgeht. Wir haben uns echt jetzt ja ein paar Wochen auch gebraucht für die Einrichtung und für die Überlegung, wie machen wir es und so weiter. Ja. Genau, und eine Veränderung, die eben auch sein wird, ist, dass wir nicht mehr wöchentlich neue Folge rausbringen, sondern 14-tägig. Du bist ja auch voll berufstätig, Tobi. Das heißt, wir müssen immer auch Zeitfenster finden, wo wir Podcast aufnehmen können. Genau, und wir lassen jetzt einfach mal ganz offen, wo uns die Reise-Podcast hinführt. Wir werden weiterhin um 2.50 Uhr donnerstags nachts online gehen, aber wie gesagt, 14-tägig in Zukunft. Das heißt, ihr müsst einfach dann donnerstags die Folge nochmal hören, wenn keine neue rauskommt und dann in der Woche drauf euch wieder auf die neue Folge freuen. Es wird, so ist zumindest geplant, immer wieder auch Gäste geben, Tobi. Dann wirst du nicht dabei sein, sondern dann wird werde ich einen Podcast mit einem Gast aufnehmen. Aber in welchem Rhythmus und so weiter, das lassen wir uns völlig offen. Vielleicht sind es mal ein paar mehr Folgen ohne Gast, dann wieder ein Gast. Das halten wir uns einfach ganz, ganz offen. Genau. So, jetzt genug meiner Vorrede, Tobi. Genau, wir haben uns überlegt, dass wir immer mit einer gleichen Frage einsteigen, wenn wir einen Podcast startet. Und damit würde ich dann das Mikro auch gleich an dich übergeben. Und zwar mit der Frage: Was hast du heute schon für Brot gegessen?
Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz gemeine Frage. Ich war heute Morgen beruflich in Stuttgart und wusste, da ist ein ganz nettes Café ums Eck und habe mir ein unterirdisch schlechtes Croissant quasi dazu bestellt. Das war ein schlechter Einstieg, was das angeht. Das kriege ich mittlerweile sogar schon besser hin, auch wenn ich am Thema Croissant immer noch übe und feile. Aber das hat sich dann quasi verbessert, weil ich dann quasi zum Mittagessen zu Hause tatsächlich ein genetztes Brot, zufälligerweise aus einem dir nicht ganz unbekannten Backbuch, noch da liegen hatte. Und ein bisschen Butter und ein bisschen Brotsalz drauf, dann ist das schon eine ganz gute Sache. Und heute Abend, muss ich ganz ehrlicherweise zugeben, ich habe gerade schon Pizza gegessen.
Was ist Brotsalz oder was hast du gerade gesagt?
Ja, das sind Reste von unserer Backhauseinweihung. Wir haben da quasi Brote als Scheiben ausgegeben mit Butter drauf und eben verschiedene Salze mit Kräuter und mit Chili und was Mediterranes drin. Und da sind jetzt halt die restlichen Salzstreuer bei mir daheim gelandet und die muss man jetzt irgendwie aufbrauchen.
Das klingt spannend.
Das ist super.
Und ein Learning für uns beide ist wahrscheinlich, wenn wir wissen, wir nehmen Podcast auf, müssen wir gescheites Brot vorher gesagt haben, dass wir hier eine gute Antwort haben.
Genau so. Also, ich war ja vor vielen Jahren mal bei dir in der Backstube und wollte da Croissant backen lernen. Der Wille ist immer noch da. Das mit dem Können, das können wir mal diskutieren, ob das was taugt mittlerweile. Aber wie gesagt, das, was heute an Croissant auch über die Theke da gegangen ist, das war gar nichts.
War das Kaffee, wo selber backen wird oder was war das?
Nee, die haben, also das ist eigentlich eine Kaffeerösterei und die haben die irgendwo bezogen und dann einfach mitverkauft. Ich weiß nicht, von welchem Bäcker die waren, aber ich habe auch gar nicht gefragt, woher.
Das ist dann so, wenn man sowas dann bestellt und isst, gerne bereut man es relativ schnell. Das sind dann sehr, sehr unnötige Kalorien, gell?
Was das angeht schon. Ja, genau. Ja, vielleicht sage ich jetzt auch noch ein paar Takte zu mir, weil das haben wir schon viel geschwätzt.
Genau, du darfst jetzt, dieses Mikrofon gehört dir, erzähl einfach, also du weißt ja aus der alten Podcast-Zeit, nenne ich es jetzt mal, war ja immer mein Spruch, wer bist du, was kannst du, was machst du?
Ganz genau.
Ich weiß schon ein bisschen was, genau, stell dich einfach vor, unsere Hörerinnen und Hörer, erzähl, wer ist der Neue hinter Mikro, was verbindet uns, woher kennen wir uns, was verbindet dich mit dem Thema Backe?
Ja. Genau. Also zum einen kann ich jetzt quasi schon mal direkt auflösen, also wenn wir über Backen reden, dann darfst du mich gern Tobi nennen, weil ich bin der Tobi vom Backhäusle im Ort hier. Tobias ist eher so das Thema, wenn es irgendwie Ärger gibt oder im Geschäft, wenn man dann kritische Themen besprechen muss, dann ist das dann eher Tobias, also von daher gern auch Tobi.
Das ist ja gar kein Problem. Also wenn ich dann hier was Kritisches anmerke, ja, genau, dann nicht ich einfach Tobias.
So können wir das machen. Aber da bin ich grundsätzlich erstmal völlig schmerzfrei. Ja, mein Name ist Tobias und ich bin Architekt. Und irgendwann mal zum Backen gekommen, vor vielen, vielen Jahren, weil mir eine nette Kollegin aus einem Dorfbackhaus mal ein Brot mitgebracht hat. Und ich war damals frisch in die Gegend gezogen, also habe da in Reutlingen gewohnt und habe irgendwie gefragt, naja, ob ich da auch mal zum Backer hingehen darf, weil interessiert hat es mich schon, gekonnt habe ich aber noch nichts. Und dann war da, ja klar, kommst vorbei, guckst du das an, wir backen immer donnerstags und samstags und klar, berufstätig blieb mir nur der Samstag, also bin ich am Samstag eben bei denen ins Backhaus gefahren und dann bei den Dorfomas gelandet und die haben mich quasi sowas von auf links gedreht, was ich alles falsch gemacht habe und wie man das mit dem Teig machen muss. Und ob ich überhaupt so Gärkörbel habe, ich wusste noch nicht mal, was es ist. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und hatte ein ganz tolles Brotrezept. Ich habe es in Vorbereitung auf heute versucht zu finden. Ich habe es tatsächlich, also entweder habe ich das Backbuch weggeschmissen oder die Seite raus, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das war ein Bauernbrot auf 1 Kilo Mehl, 1/4 Liter Wasser und es muss ein Druckfehler gewesen sein, denn mir ist quasi beim ersten Mal Brotteig machen direkt die Handrührmaschine abgeraucht. Okay, das war auch bloß so 5 € Teil vom Kaufland, aber egal. Irgendwas hat dann natürlich an den Rezept nicht gestimmt und die ersten Brote, die ich so gemacht habe, die waren natürlich eher backsteinartig und nicht genießbar. Und nachdem mir dann quasi die lokalen Backkoryphäen in dem Backhaus gezeigt haben, wie es richtig geht, war dann irgendwie schon auch so der Punkt, wo ich dachte, ja, jetzt muss ich das auch machen und jetzt muss ich gucken, wie das funktioniert. Und kurz drauf gab es irgendwie so einen Backkurs, ich muss jetzt gerade mal schön spiegeln, ich habe es extra aufgeschrieben, nämlich am 24.11.2012, falls du das Datum noch wusstest, meine Schwiegermutter in Spee, und damals war dies noch gar nicht so lang quasi, hat, ich nenne jetzt mal den Begriff nicht, den ich letztes Mal gesagt habe, Probanden gesucht, die an einem Backkurs teilnehmen wollen.
Opfer habe ich immer stärkst bei der Probe gesagt, Opfer.
Ja, so kann man das auch sagen. Ja, also Testpersonen gesucht, die da irgendwie mitmachen wollen und naja, klar, Weihnachtsgebäck geht immer, spannendes Thema, mache ich mit. Und das war quasi unser erstes Aufeinandertreffen, wo wir uns kennengelernt haben an dem Tag. Und die Rezepte von damals, die sind heute noch quasi Standard und gesetzt, wenn es Richtung Weihnachten geht. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich von den Walnussecken in meinem Leben schon gebacken habe aus deinem Rezept. Eigentlich besteht die Vorweihnachtszeit für mich aus Walnussecken und für meine Kinder mittlerweile auch und von daher, das ist eine ganz coole Sache und so sind wir eigentlich in Kontakt gekommen. Damals wart ihr noch nicht selbstständig, wenn ich es richtig weiß, oder gerade in der Vorbereitung. Die Straße war gesperrt und irgendwie war Container in der Rede.
Ah ja, genau. Also deine Schwiegermutter, um das kurz aufzulösen, hat uns in der Vorbereitung auf die Selbstständigkeit beraten, was das ganze Thema Mitarbeiterführung und so weiter angeht. Ja, weil natürlich, wenn man sich selbstständig macht, muss man natürlich gut backen können, aber muss natürlich auch mit Mitarbeitern umgehen können. Und da haben wir uns von deiner Schwiegermutter damals schulen lassen, weil die das gemacht hat. Und so ist der Kontakt zu dir dann zustande gekommen. Wir waren tatsächlich nicht selbstständig zu dem Zeitpunkt, sondern angestellt noch. Genau, ich war noch in Herreberg. Und deine Schwiegermutter hatte dann die Idee, einfach einen Backkurs mal zu machen, um so eine Spielwiese zu kriegen, einfach auch dann vor Leute zu sprechen und so, was mir am Anfang alles andere als leicht gefallen ist. Genau, und das war auf dem ehemaligen Truppeübungsplatz in Kruhren damals. War eine wilde Sache.
Ja.
Ich glaube, wir haben auch wahnsinnig viele Sorte gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
Du hast mir ja das Titelbild von der Rezeptmappe neulich geschickt. Also vielleicht können wir das ich weiß nicht, ob man auch Bilder in die Shownotes packen kann. Also, das
stimmt.
Naja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, wo ich das gesehen habe. Habe ich gedacht, also kann man so rumlaufen. Wir haben da diese riesen Haube aufgesetzt und haben irgendwie gedacht, das sieht cool aus, sieht total affig aus heutiger Sicht. Aber gut, ist ja auch schon irgendwie 13 Jahre her.
Ja,
ja genau.
Da darf man sich ja weiterentwickeln, auch was die Kleidung angeht. Ja, und dann haben wir uns aber irgendwie, das war total nett, aber so weiter Kontakt hat man irgendwie keinen. Und ich habe hier quasi zu Hause versucht, mich bäckertechnisch irgendwie weiterzubilden und weiterzuentwickeln und irgendwie dem Ganzen etwas auch wissenschaftlich gesehen mit Excel-Tabellen und Co. irgendwie auf den Grund zu gehen, wie sowas funktioniert und wie man das mit den Gärzeiten in den Griff kriegt und wie man Ergebnisse reproduzieren kann. Und ich habe mir Lehrbücher da fürs Bäckerhandwerk besorgt und für die Konditorei, um einfach da auch an richtige Rezepte ranzukommen und nicht nur irgendwie so das, was die Hobbybäcker so landläufig sowieso alle haben, sondern irgendwie mehr Infos zu kriegen, auch wie der Backprozess chemisch funktioniert und so. Und meine Frau hatte dann irgendwann die glorreiche Idee, mir zum Geburtstag einen Backkurs zu schenken. Ich weiß gar nicht, wie der im Vorfeld zustande gekommen ist, aber irgendwas hat sie mit dir gedreht, denn mein Traum, irgendwann mal in der Backstube arbeiten zu können, eine Nachtschicht mitzumachen, der ist quasi dann im Juli 2018 in Erfüllung gegangen und ich konnte quasi bei dir Freitagmittag Theorieunterricht machen. Dann haben wir, was ich mir gewünscht habe, Croissant und Baguette vorbereitet und nach dem Abendessen bin ich dann, ich glaube, um 23 Uhr bei dir in der Backstube angetreten und hatte die Nacht meines Lebens. Das war mega. Ich habe versucht, irgendwie so viel mitzunehmen, wie irgendwie nur geht. Ich habe versucht, alle Teigzustände, die es gibt, zu fotografieren und irgendwie auch für mich aufzusaugen, wie sieht der Teig aus, wenn er gut ausgeknetet ist und warum glänzt er? Und ich hatte vorher überhaupt nie eine Idee, dass man eine Teigwanne ausfettet, damit der Teig irgendwie besser da drin ist. Aber das sind genau die Sachen, die musst du halt mal gesehen haben, damit du da damit umgehen kannst und auch wie so ein Teig richtig gut aussieht und wie es funktioniert. Und deswegen, das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis und am zweiten Tag, nachdem quasi der Backbetrieb fertig war, haben wir dann unsere Sachen noch gebacken, die wir vorbereitet hatten und dann bin ich mit, ich glaube, 40 Baguette und 60 Croissant im Kofferraum nach Hause gefahren, die Nachbarschaft und die Freunde, die waren alle im Glück, ich war brotfertig und auch im Glück und habe mir dann aus dieser quasi Erfahrung ein kleines Buch gebastelt mit, also ein Bilderbuch gemacht mit allem, was wir so besprochen haben, habe ich versucht aufzuschreiben und alle Tricks irgendwie aufzunehmen und davon lebe ich tatsächlich heute noch, weil auch die Rezepte, die ich damals bei dir sozusagen mitbekommen habe aus der Backstube, die sind bei uns hier zu Hause mittlerweile Standard, auch wenn du mir mittlerweile gesagt hast, ihr habt euch weiterentwickelt, aber für mich ist das immer noch ganz toll. Ja, und warum sage ich vorhin Tobi vom Backhäusle? Ich habe dann irgendwann die Chance gehabt, hier bei uns im Ort in Höschingen ein Backhaus zu initiieren und organisieren über einen Verein. Und letztes Jahr war es dann tatsächlich soweit, dass wir ein Gebäude hatten, den Ofen gekauft haben, eingerichtet haben. Und seit diesem Jahr machen wir einen öffentlichen Backbetrieb mit Holzofen. Da kann jeder quasi einmal im Monat kommen zum Backen. Und das Lustige ist, weswegen ich das eigentlich erzähle, das, was mich damals im Backhaus in Engstingen, ich sag's jetzt einfach mal, da kommst du da hin und die drehen dich auf links und dein Teig und heute hast du aber viel Wasser und jetzt ist aber Argspannung und so was. Ja, und ich mache jetzt genau das Gleiche. Also von daher, ja, da siehst du genau, du kennst da irgendwann deine Leute, wer welchen Teig bringt, wie der aussieht, ob er jetzt übergegangen ist oder zu viel Wasser drin hat oder so. Irgendwann hast du das tatsächlich im Blick, wie es funktioniert und ob du nochmal schnell auf den Ofen stellst, damit er noch ein bisschen geht oder der Hefezopf, der eigentlich schon als Fladenbrot kommt und gar keine Spannung mehr hat. So, ja, coole Sache. Und von daher, deswegen in Oeschingen ist quasi der Tobi vom Backhäusle und deswegen beim Backen gerne Tobi.
Schön. Das ist doch eine wahnsinnig spannende Voraussetzung, um einen Back-Podcast zu machen. Ich habe mir zwei Notizen gemacht, während du erzählt hast. Erstens fand ich spannend, dass du mit mir die Nacht deines Lebens verbracht hast. Also danke für die Blumen. Ja. Und was mich interessieren würde, wie bist du heute unterwegs? Weil du hast gesagt, du warst so jemand, der mit Excel-Tabellen versucht hat, dem Ganzen so ein bisschen wissenschaftlich auf der Grund zu gehen. Und es hat ja auch voll seine Berechtigung. Ja. Bist du heute auch noch so oder hast du auch eine gewisse Intuition beim Bagger inzwischen auch entwickelt? Willst du immer noch alles bis ins Detail verstehen und mit Excel-Tabelle auslesen? Oder
ja.
Wie bist du da heute unterwegs? Wie würdest du das beschreiben?
Also die Excel-Tabelle lasse ich aus Zeitgründen mittlerweile sein, weil, wie du gesagt hast, ich habe einen Vollzeitjob, bin Brandschutzingenieur und habe dann auch noch irgendwie eine Familie, um die man sich kümmern kann und zwei sehr lebhafte Kinder, die da auch Spaß zum Glück am Backen haben. Aber die Zeit für diese Sisyphus-Arbeit mit einer Excel-Tabelle alles zu führen und genau die Temperatur zu messen und um welche Uhrzeit jetzt was wie war, das mache ich tatsächlich so in der Form nicht mehr. Ich würde behaupten, dass ich da tatsächlich einfach über die vielen Jahre irgendwann ein Gespür dafür gekriegt habe und auch weiß, wenn der Teig halt bei minus 3 Grad nachts auf dem Balkon war, dann muss ihn halt an die Hauswand hinstellen, weil da hat er dann eher so 1 Grad, weil wenn er vorne liegt, dann ist er halt dann durchgefroren. Das sind die Erfahrungen, die auch ohne die Excel-Tabelle funktionieren. Aber die größte Erkenntnis ist tatsächlich, dass je weniger Hefe oder je länger der Teig gehen kann, desto entspannter ist nachher beim Backen. Vor allem, also gerade wenn es bei uns ins Backhaus geht und ich halt nicht auf einen Schlag 9 Uhr die Temperatur im Ofen habe, sondern halt das irgendwie erst auf 9 oder 10 oder sowas. Das ist halt an dem Teig egal. Und so lebe ich das hier zu Hause mittlerweile auch. Ich habe die Teigrezepte, die ich so im normalen Alltag habe, so umgebaut, dass ich sie einfach im Familienbetrieb locker unterkriege. Ohne dass ich mir so wie früher dann einen Wecker auf 3 Uhr nachts stelle, weil jetzt muss ich irgendwie Teig falten oder sowas. Das mache ich tatsächlich in der Form nicht mehr. Das kann ich nicht mehr leisten. Aber
das ist der Vorteil, ich bin um 3 schon wach, ich brauche mir keinen Wecker stellen auf 3.
Ja. Ich hoffe, dass ich um 3 schon schlafe. Das hat sich tatsächlich geändert und da ist natürlich ganz viel Erfahrung oder ganz viel Übung mit reingelaufen, wo ich mittlerweile einfach auch sehe, okay, der Teig, der muss noch geknetet sein, den muss ich jetzt mal falten und den tue ich lieber im Kühlschrank oder den tue ich lieber ein bisschen früher raus. Irgendwann entwickelt man da ein bisschen Gespür dafür. Das schon. Ich bin auch jemand, der sich an Rezepte eher so nicht mehr 100% hält, sondern denkt, geil, das mache ich anders und sich dann vielleicht wundert, wenn das Ergebnis nicht ganz so ist. Auch sowas soll es geben. Ich renne immer noch, also mittlerweile wahrscheinlich seit über 10 Jahren, dem perfekten genetzten Brot hinterher. Dein Rezept ist schon ganz, ganz, ganz nah dran, aber es ist wie immer, ja, wenn die Kindheitserinnerung mit reinspielt. Meine Oma kann ich leider nicht mehr fragen, wie das geht, aber da bin ich immer noch am Basteln, wie das irgendwie funktioniert. Und wenn wir uns vorhin drüber unterhalten haben, was habe ich heute als letztes gegessen? Das Brot, was ich heute gegessen habe, selber gebacken, das ist leider in Anführungszeichen ein Unfall gewesen, weil ich die Hefe vergessen habe und dann irgendwie gesagt habe, ich brauche ein 10-50er Mehl und aber nicht dazu Weizen gesagt habe, und dann gab es halt einen Dinkel. Und da muss man aber, als Schwabe schmeißt man ja nichts weg, ne? Dann verpacke ich auch sowas und dann schmeckt es halt anders und wird es anders und es ist wie immer, ja. Ich habe gedacht, oje, was ein graues, furchtbares Brot, schwieriges Thema, keine Hefe drin, oh, mit dem Roggensauerteig vielleicht klappt's und mit dem Dinkelmehl, Ja, und die Rückmeldung meiner Familie ist, das beste Brot, das du je gemacht hast, wir wollen nur noch so. Das Problem ist, du kannst nicht mehr reproduzieren.
Das ist ein Problem, ja.
Und da bin ich heute mittlerweile anders drauf. Früher habe ich tatsächlich alles auf die Waage gelegt und genau dokumentiert, was ich jetzt in den Teig reingetan habe. Und heute mache ich das einfach nicht mehr. Aber ich bin immer noch so drauf, dass ich zum Beispiel, wenn Winter ist, meine Gärbox aus dem Dachboden runterhole und eben dann konstant Temperatur da drin über einen definierten Zeitraum habe, einfach damit das auch im Teig nachher so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
Ja, spannend. Also,
war auch eine Erkenntnis.
Backst du allen Bedarf, den ihr als Familie, als vierköpfige Familie immerhin habt, selber?
Ja, und mehr.
Also das heißt, du gehst gar nicht zum Bäcker?
Ich gehe bei uns hier eigentlich nicht zum Bäcker. Der Bäcker, den ich noch eine Zeit lang gerne besucht habe, weil er super gute Brezeln hatte, der hat leider vor 2-3 Jahren zugemacht. Und ansonsten, also so zum Bäcker gehen, findet bei uns eigentlich nicht mehr statt. Das Interessante ist, dass man auch an den anderen Familienmitgliedern irgendwann merkt, dass das Niveau, wenn man selber bäckt und das ordentlich macht, relativ schnell über das eines Standardbäckers drüber hinausgehen kann. Also wenn wir vom Bäcker was kriegen, dann ist es nachher eher sowas für, ja, wir machen Semmelbrösel draus oder ja, für die Altbrotschlemme, das kommt nachher in den Mixer und wird getrocknet und verarbeitet eher als gegessen. Das ist schon so. Und von daher, also den normalen Backbedarf, den decke ich eigentlich komplett für die Familie ab. Und wie gesagt, wenn dann Backtag ist oder ich habe einen Holzbackofen auch bei mir im Garten stehen, wenn ich dann Lust habe zu experimentieren und es eskaliert regelmäßig, dann kommt halt nicht nur irgendwie 2 oder 4 Laib Brot raus und die Gefriertruhe ist sowieso ständig voll und zu klein. Dann muss die Nachbarschaft halt leider manchmal Brot von uns nehmen.
Das ist ja das Schöne an unserem Handwerk. Du kannst ja damit, du rennst ja damit immer offene Türe ein.
Ah ja, und das ist mega.
Eine Frage, was fehlt dir bei dem genetzten Brot? Das würde mich interessieren. Was ist da nicht so, wie du es in Erinnerung hast?
Ich kriege den Teig nicht so, also der Teig, ich habe kein Bild, wie der Teig bei meiner Oma ausgesehen hat. Das fehlt mir. Aber ich kriege die Krume nicht so catchig oder so schmierig, saftig hin, wie es meine Oma gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Schon alle möglichen, also auch unterschiedliche Sorten Sauerteig ausprobiert. An das Ergebnis von meiner Oma bin ich einfach bisher noch nicht rangekommen.
Hast du, da sind ja Kartoffeln auch drin, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Hast du da schon mal ein bisschen experimentiert, was Sorte und auch Menge angeht?
Ja, auch ganz spannendes Thema. Ich bin mittlerweile sogar bei den getrockneten Kartoffelflocken angekommen, weil ich in der Menge, wie ich es dann brauche, die Kartoffeln so halt einfach nicht parat oder übrig habe, weil wenn wir Kartoffeln zum Mittagessen haben, ist meistens einfach nichts mehr übrig. Und wenn ich es dann brauche, dann wegen einer Kartoffel, die koche ich halt dann auch nicht ab. Ja, das ist vielleicht auch noch ein Punkt über die unterschiedlichen Kartoffeln, wobei die bisher die festkochenden eigentlich gut funktioniert haben. Mehlige habe ich mir so nicht vorstellen können, bisher auch noch nicht ausprobiert, ist vielleicht auch noch eine Option, das ist schon ein guter Punkt. Könnte ich mal machen.
Weil mir ist das gleich gekommen, weil du gesagt hast, catchig so. Und diese typische Krume beim Genetzte, gerade dieses catchige, dieses leicht so ein bisschen, ja, gummiartig wäre jetzt übertrieben, aber ich glaube, dass die Kartoffeln da einen hohen Anteil dran haben.
Ja, das kann sein, ja.
Jetzt bist du Brandschutzingenieur, hast du gesagt. Und da kann ich mir vorstellen, das hört sich für mich als Laie ziemlich trocken an, dass man da ein Hobby, wo man was mit den Händen macht, gut brauchen kann. Du bist Familienvater. Ihr habt letztes Jahr die letzten Jahre, glaube ich, eine Ferienwohnung eigenhändig ausgebaut. Ihr habt ein Haus mit großem Garten. Du bist, erster Vorsitzender sogar von eurem Verein.
Das bin ich nicht.
Zumindest sehr aktiv in eurem Backhäusle-Verein, zu dem ich übrigens auf jeden Fall mal kommen will. Also ich habe mir ja den Termin im Juli mal den Kalender eintragen. Also wir könnten das ja hier ein bisschen streuen, dann werdet ihr überrannt an dem Tag.
Genau.
da habe ich total Lust drauf. Ich mag dieses Dorfbackhaus, dieser Treffpunkt auch für die Dorfgemeinschaft. Ich will das auf jeden Fall mal miterleben. Und jetzt noch Podcast. So, jetzt habe ich dich gefragt, hast du Lust, mit mir einen Podcast zu machen? Wie kriegst du das noch unter deinen Hut? Was sagt deine Frau? Hast du Erfahrung mit Podcast? nimm uns doch ganz kurz noch mit in dieses Thema.
Das war irgendwie total abgefahren. Ich habe deine E-Mail gekriegt und bin zu meiner Frau gelaufen und gesagt, hey, der Ingmar fragt mich, ob ich mit ihm Podcast mache. Und da hat sie mich angeguckt und nichts gesagt. Und gesagt, hey, also was gibt's zu diskutieren? Natürlich, ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich bin dabei. Und das ist vielleicht auch was. Ich bin schon auch begeisterungsfähig für viele Sachen. Und um nochmal kurz auch auf dieses Dorfbackhaus zurückzukommen. Wir sind ja nicht hier aus dem Ort. Und das Dorfbackhaus ist schon auch für mich ein Stück weit eine ganz tolle Chance, in Kontakt mit den anderen Leuten aus dem Ort zu kommen. Ich mache das in erster Linie auch der Geselligkeit wegen, weil da so viele unterschiedliche Leute kommen. Und jeder hat irgendwie auch ein bisschen was zu erzählen. Und manche haben schon unglaublich, also wenn die Dorfomas quasi kommen, die schon immer seit 60 Jahren backen, denen machst du nichts vor. Aber trotzdem kommen sie alle gerne und manche kommen auch bloß, um einen Kaffee zu trinken und zum Schwätzen und zu überlegen, was jetzt gerade im Flecke los ist und so. Und das ist eigentlich der Antrieb, dass man da also irgendwie einen Kontakt hat, weil natürlich bin ich jemand, der mit dem Vollzeitjob und viel unterwegs ist und auch noch andere Hobbys und Haus und Kinder und solche und Fahrradfahren tue ich auch noch unglaublich gern. Klar, und das geht natürlich auch nur mit entsprechenden, strukturierten Tagesablaufform, dass man das alles irgendwie unter den Hut kriegt. Und da läuft aber mir dieses Backen eigentlich ganz gut rein, weil zum einen ist tatsächlich was, wie du sagst, ich habe unmittelbares Ergebnis. Ich habe es mit den eigenen Händen quasi geschaffen. Das ist so ein bisschen, deswegen Schreiner oder baue ich auch gern, weil es einfach direkte Ergebnis gibt. Und beim Brot ist natürlich so, dass viele Leute es einfach dann auch ganz toll finden, wenn das Ergebnis gut ist. Man kann eine große Freude machen und ich selber habe sowieso die allergrößte dabei. Und es ist was, wo ich für mich vom Alltag total abschalten kann. Also wenn ich backe, dann bin ich quasi in meiner Welt, in meinem Film und alles andere ist ausgeblendet. Dürfen alle mitmachen, aber es gibt dann außer Backen nicht viele andere Themen. Und das ist schon so ein bisschen auch meine Erholung vom sonst tatsächlich sehr trockenen Alltag mit viel Büro und viel anderen Excel-Themen, die einfach ein super Ausgleich ist. Und ich glaube, das macht es ein Stück weit auch für mich dann aus.
Ja, spannend. Ich kann das gut nachvollziehen. Und meine Schwiegereltern hatten ja früher auch haben immer noch einen Holzbackofen. Wenn man damals einen Backtag mitgemacht hat, da ist mir auch so bewusst worden, das hat mit dem Backer, wie wir es jetzt, sage ich mal, professionell Tag für Tag machen, relativ wenig zu tun, will jetzt nicht sagen, gar nichts zu tun, ist auch nicht besser oder schlechter, ist halt total anders. Also so einen ganzen Backtag dann zu machen, so ähnlich stelle ich mir das bei euch vor, das ist halt irgendwie, ja, keine Ahnung, das ist nochmal was ganz anderes, deswegen kann ich es gut nachvollziehen, dieses Abschalten, dieses fast schon Meditative, was ja Backer auch hat, Das ich aber leider sehr selten erlebe natürlich, weil es bei uns natürlich ein bisschen eine andere Nummer ist. Aber total schön, was es dir gibt. Ja, spannend. Also wie eingangs gesagt, wir machen uns jetzt mal auf diese Podcast-Reise, gucken mal, wo es uns hinführt. Spannend, seit wir jetzt auch wieder quasi wieder mehr in Kontakt sind, schickst du mir ja regelmäßig auch Bilder dann von eure Backergebnisse, von deinen Eimer auf dem Balkon. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, weil mich ja natürlich trotz aller, sage ich mal, Professionalität und trotz 11 Jahre Selbstständigkeit die Faszination ja nach wie vor nicht losgelassen hat von Backe. Und mir macht es so Spaß, auch mit Leuten, die verstehen, die diese Faszination verstehen, dann auch so Bilder zu teilen. oder mal, keine Ahnung, oder auch mal ein Bild von einer schlechten, also wenn du mir zum Beispiel heute Morgen ein Bild von einem schlechten Croissant geschickt hättest, hätte ich wahrscheinlich gleich gewusst, was du mir damit sagen willst, ohne dass du groß was dazu schreibst. Und das ist toll. Und was mich jetzt, kleine humorvolle Anekdote noch oder kleine humorvolle Bemerkung noch kam, als du gerade so ein bisschen erzählt hast über dich, was ja auch ein Kriterium war, das mir aber gar nicht bewusst war, es muss halt wieder ein Schwab sein, der mit mir Podcast macht. Okay. Wir werden ja deutschlandweit gehört. Ich hoffe, ihr versteht den Tobias alle. Ich versuche ja so gut wie es geht, verständlich zu reden. Ich versuche es nicht zu übertreiben, sonst höre ich mich an wie Jürgen Klinsmann. Also ich habe halt einen schwäbischen Dialekt und du auch. Also wenn es da Verständigungs- oder Verständnisprobleme gibt, dann müsst ihr euch melden. Übrigens, apropos melden, die E-Mail-Adresse, die im Alter oder die seither gültig war, die gilt immer noch oder wieder. info@nachtschicht-podcast.de, schickt uns gern Feedback, schickt uns gern viel Lob für Tobias, damit er lang dabei bleibt. Schickt uns gern Fragen, Themen, weil natürlich gibt es viele, viele neue Themen und Tobias hat mir auch schon einige Themen geschickt, die ihn aus Hobbybäcker-Sicht interessieren. Aber wenn ihr Themenwünsche habt, schickt die uns total gern. Oder auch sonstiges. Wir nehmen das wie gehabt auch hier wieder mit auf, wenn es Fragen gibt und so weiter. Ja, Tobi, das war so ein bisschen deine Vorstellung, glaube ich. Oder gibt es da noch was Ergänzendes? Wir werden im Laufe der Zeit bestimmt noch mehr über dich erfahren und hören.
Eine kleine Steilvorlage.
Die
kleine Steilvorlage mit meiner Alm auf dem Balkon hast du schon gegeben.
Ja,
weil du gesagt hast, mit der Excel-Tabelle von heute. Und ich habe jetzt quasi auch gerade noch mal drüber nachdenken müssen. Naja, wenn ich so einen Backtag habe, dann backe ich ja nicht nur ein Brot. Und dann backe ich auch nicht nur eine Art von Brot. Und am Ende muss es natürlich auch immer noch ein Hefezopf sein und du brauchst noch irgendwie ein Kleingebäck für die Kinder zwischendrin und dann eskaliert es schon. Und dann habe ich, ich weiß nicht, 6, 8, 10, 12 so Eimer mit Teig drin auf dem Balkon stehen und irgendwann könnte man ja den Überblick verlieren. Und deswegen habe ich vor langer, langer Zeit mal Programm umgewidmet, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, mit dem man normalerweise Bauzeitenpläne schreibt. Also rechnet, wenn ich quasi mit der Baugrube anfange, wann ich die Schlüssel an den Bauherr übergeben kann. Und das Spiel kann man umdrehen und die Einheit von Tage auch auf Minuten oder Stunden ändern. Und dann kannst du quasi mit diesem Programm jetzt errechnen, wenn du am Samstagmorgen um 9 Uhr den fertigen Teig haben möchtest. Und dann kannst du quasi rechnen, wann du anfangen musst mit deinem Vorteig und wann der Hauptteig kommt und so weiter und so fort. Und dann kannst du das auch überlagern mit verschiedenen Teigarten und dann hast irgendwann einen Zeitplan, wann und welche Uhr du welchen Arbeitsschritt machen musst. Das ist natürlich dann, das mache ich auch nicht jedes Mal, aber wenn es so ein Dorfbacktag ist, dann gebe ich es mir an der Stelle schon auch richtig.
Das fand ich total sympathisch, wo du gerade gesagt hast, es eskaliert regelmäßig, weil ich kenne das ja so gut von mir. Ich habe ja letztes Jahr habe ich so Pop-Up-Backtage gemacht, wo ich immer montags 4, 5 Mal im Jahr so Tage gemacht habe, wo ich einfach neue Rezepte ausprobiert habe und jedes Mal habe ich mir geschworen, nächstes Mal machst du weniger, aber ja, dann willst du das probieren, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Spannend. Ich mache mal den Schwenk wieder zurück. Du hast mich jetzt zwar nicht gefragt, aber ich erzähle dann auch noch, was ich heute schon
Brot gegessen
habe. ich habe tatsächlich noch gar kein Brot gegessen. Ich habe vergessen, dass wir uns diese Frage heute gegenseitig stellen. Aber ich habe, ich darf gar nicht laut sagen, was ich heute schon alles gegessen habe. Ich habe heute ganz früh, weil ich immer, wenn ich komme, ich fange im Moment um 3 Uhr an, ist der erste Gang zur Kaffeemaschine. Und habe mir dann zu meinem warmen Kaffee oder zu meinem heißen Kaffee ein warmes Franzbrötchen gegönnt. Ich konnte einfach nicht dran vorbeilaufen und habe dann als nächstes, dann haben wir eine Weile nichts mehr gegessen und habe dann als nächstes, wir machen jetzt neue Pastel de Nata. Kennst du das, dieses portugiesische?
Sensationell sowas.
Sag mal, Vanillecreme stimmt zwar nicht ganz, aber Vanillecreme-Törtchen. Sagenhaft lecker Blätterteig mit dieser Füllung. Also das war meine zwei Brotstücke. dann hatte ich einen ganz, ganz langen Termin. Deswegen hat es Mittag also ein bisschen später gäbe, das war dann gar nichts Brotlastiges. Und was habe ich jetzt heute Mittag? Schokobrötchen. Schokobrötchen, also Hefeteig quasi mit Schokostückle. Also wir backen die so im Blech, also wie so Buchteln eigentlich in die Richtung. Und die sind auch so sagerhaft saftig. Und ich liebe ja Hefeteiggebäck. Und bei Hefeteiggebäck geht es mir so, also es geht wahrscheinlich jedem so, es gibt auf der Welt wahrscheinlich fast nichts Schlimmeres wie trockenes Hefeteiggebäck. Aber wenn das saftig backe ist und der Hefeteig nach dem schmeckt, nach was er schmecken soll, und zwar nicht nach irgendwie künstlichen Aromen oder sowas, sondern schön nach Butter, und dann ist es also auch was sehr Leckeres mit Streusel obendrauf. Also du siehst, ich habe halt nur süße Backwaren. Wir sind jetzt irgendwie am Abend, es gibt gleich noch Abendessen, dann wird es mit Sicherheit auch noch ein Brot geben, und zwar wahrscheinlich Hausbrot. Mittwoch ist Hausbrottag. Das ist übrigens mein Favorit vor dem Genetzte inzwischen, das heißt Genetzte überholt. Das kennst du noch gar nicht wahrscheinlich. Weil ich habe ja auch schon neulich gesagt, du musst unbedingt mal wieder kommen, weil ich war jetzt vor ein paar Wochen bei dir und habe dieses Bilderbuch, von dem du vorher erzählt hast, angeschaut, und wie du vorher schon richtig gesagt hast, bin ich selber auch ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Also du hast bestimmt gemerkt, ich bin immer stiller geworden, als ich die Bilder gesehen habe, weil auf der einen Seite habe ich gedacht, wie hinten die Teige da ausgesehen, hat mir aber insgeheim natürlich auch gefreut, weil ich merkte, okay, wir haben uns die letzten 7 Jahre doch auch weiterentwickelt. Unsere Teige sehen anders aus, unsere Produkte sehen anders aus, und so soll es ja auch sein. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich die Bilder und die Rezepte gut, die du da mitgenommen hast. Aber wir haben uns da an der Stelle auch ganz schön weiterentwickelt. Genau. Bevor wir zum Abschluss kommen, würde ich mal so ganz kurz noch ein bisschen erzählen, was sich so bei uns ein bisschen getan hat die letzten 2 Jahre, ich sag mal so seit der letzten Podcast-Folge, beziehungsweise wir haben ja dann nochmal eine Up-to-Date-Folge aufgenommen, also so in der Bäckerei und so weiter. Also da hat sich nämlich ganz, ganz viel getan. Ich habe es vorher schon angedeutet. Ich glaube, das war am Ende von der dritten Staffel, als wir so eine Sauerteiganlage eliminiert haben. Kennst du die? Die kennst du wahrscheinlich, unsere große Sauerteigkessel, 120 Liter Sauerteig-Neipasta. Ja. Genau, die haben wir ja inzwischen raus, schon lange raus, und haben unsere Produktion komplett, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo es eben auch nicht passt, auf reine Sauerteigführung umgestellt, unsere ganze Brotproduktion. Wir haben letztes Jahr im Sommer, Spätsommer, unsere komplette Produktion von uns auf Bio umgestellt. Wir haben ja vorher immer noch auch zum Teil konventionelles Mehl verarbeitet. Das war ein Wunsch von mir schon viele, viele Jahre, dass wir da kein Mischbetrieb mehr sind, sondern endlich nur noch Biogetreide verarbeitet. Das war insbesondere bei der Brezel ein großes, großes Unterfangen, wo ich im Nachhinein gesagt habe, wenn ich gewusst hätte, auf was ich mich da einlasse, hätte ich es gar nicht gemacht. Habe es heute erst wieder jemand erzählt. Also wen das genauer interessiert, der kann auf meinem Blog, auf unserer Homepage mal den Artikel lesen, den ich darüber geschrieben habe. Also irre, was das bedeutet hat. Und vor allem auch wirklich wirtschaftlich. Also die Brezel ist halt das Produkt von uns, das uns eben wirtschaftlich auch, sag mal, am meisten oder am wichtigsten ist. Und wir haben da echt stelleweise dann auch deutlich weniger verkauft, weil einfach die Qualität, wenn man es jetzt mal so nennen will, dann auf einmal eine ganz andere war. Und wir dann das die Kunden einmal versucht haben zu erklären. Und nichtsdestotrotz, unterm Strich, musst du einfach dann ganz ehrlich anerkennen, dass du weniger verkaufst. Wir haben das aber dann gut in den Griff gekriegt, das hat sich auch wieder normalisiert. Aber was ich total spannend fand, wie qualitätsbewusst Kundinnen und Kunden sind. Also das heißt, die merken auch, wenn was nicht so passt. Die verzeihen zwar auch mal was, das passt auch. Also wir haben eh ganz viele tolle Kunden, also das muss ich eh immer wieder feststellen. Aber wenn es dann über eine gewisse Zeit einfach nicht passt, dann kriegt man irgendwann, merkt man, die Leute fangen dann Rückmeldung, ja, kriegt man mehr Rückmeldung, dann wird geschwätzt und so. Das bereitet einem schon dann schlaflose Nächte. Und was ich dazu sagen muss, die Schwierigkeit ist ja nicht, das habe ich auch in dem Blogartikel geschrieben, das ist vielleicht auch gar nicht so einfach zu verstehen, wenn man nicht selber, sag ich mal, professionell, also wenn man nicht selber in der Bäckerei arbeitet, einen Teig zu machen aus Biomehl und daraus irgendwie 20 Brezeln zu backen, das ist gar nicht das Problem, sondern täglich, sage ich jetzt mal, 1000 Brezeln zu machen, von morgens bis abends in der gleichen Qualität, und diesen Prozess sozusagen in einen bestehenden Prozess, das sind ja wie so Räte, die da bei uns ineinander greifen, zu integrieren, das war die große Herausforderung. Aber irgendwann musst du den Sprung machen. Also du kannst testpacken, wie du willst, irgendwann musst du den Sprung machen und ins kalte Wasser springen. Das ist fast mit jedem Produkt so. Wir haben jetzt ein neues Produkt, Dinkel-Kartoffelbrötchen sind es. die Testversuche waren alle einwandfrei, aber wenn du dann auf einmal eine große Charge machst, 25 Blech voll, dann muss es funktionieren von einem auf den anderen Tag, weil wir unser Kleingebäck immer komplett über Nacht im Kühlhaus stehen haben und so weiter und so fort. Dann ist immer am Anfang erstmal schwierig und dann mit der Zeit kriegt man es besser hin. Also ganz, ganz spannend. Ja, was war noch? Wir haben im Betrieb ganz viel verändert. Ich werde da in der nächsten Folge immer wieder wahrscheinlich was davon erzählen. Ich bin gerade, also wir machen halt im Moment, wie gesagt, wir haben nicht nur der Podcast damals aufgehört, sondern auch vieles andere, Genussabende und so weiter, weil ich es einfach zeitlich auch gar nicht mehr geschafft habe. Was ich gerade mache, ich bin viel auf Landfrauenabende unterwegs oder andere cool. Vereine, die mit mir eine Brotverkostung machen wollen. Also ganz, ganz spannend, was da so passiert. Das hat mich vorher daran erinnert, wo du das erzählt hast, die Frauen, oft sind es ja Frauen tatsächlich, die dann im Backhaus backen oder natürlich auch Männer. Und da habe ich bei Landfrauen natürlich auch oft welche, die schon irgendwie 30, 40 Jahre selber backen. Und ich finde es so spannend, da unvoreingenommen hinzugehen und dann wirklich auch voneinander zu lernen. Also es ist total interessant, weil ich stelle bei so Abenden immer auch so These auf. Zum Beispiel, warum ist in so alte Backbücher immer so ultra viel Hefe oft in den Rezepten drin? Weil ich halt immer auch sage, wenig Hefe und so. Und ich erkläre das dann einmal auch ein bisschen. Und dann war mal eine ältere Frau in so einem Abend, die dann gesagt hat, ja, sie glaubt, die Hefe war früher anders und die Häuser waren früher kälter. Aha. Fand ich total spannend, weil klar, natürlich, früher hast du nicht so isoliert wie heute. Klar. Und da habe ich mich daran erinnert, dass mir das bei Häusler auch mal jemand gesagt hat. Und zwar dieser Mann, der diese Brottöpfe für Häusler macht, diese das ist ja kein Ton, sondern wie heißt es nochmal? Ja, dieses spezielle Material da, diese Brottöpfe, kennst du die?
Ja.
Und der hat mir erzählt, er macht inzwischen Löcher rechts und links rein, damit Luft zirkuliert. Früher war das gar nicht nötig, sagt er, weil die Häuser halt eh einen gewissen Zug gehabt haben. Und in der Küche war es eh nie so richtig warm wohl. Also fand ich halt total spannend. Also man kann auch da immer wieder was lernen und das macht immer Spaß und das ist toll. Dann haben wir in der Bäckerei unsere Öffnungszeiten noch weiter verändert. Wir haben samstags inzwischen nur noch auf Vorbestellung offen. Auch das wäre allein eine Folge wert, was wir da so erlebt haben an Reaktionen. Ganz, ganz spannend. Ich schreibe Kolumne in unserer Tageszeitung inzwischen wieder. Habe ich, glaube am Ende vom Podcast auch mal gemacht. Dann war eine Pause. Ich darf 14-tägig eine Kolumne bei uns in der Zeitung schreiben über das Backen. Das ist auch total spannend. Aber ansonsten, wie gesagt, war der Fokus wirklich die letzten zwei Jahre komplett auf Backstube. Wir haben uns da echt, ja, würde ich schon sagen, ziemlich weiterentwickelt und viel verändert. Und Ende letzten Jahres war dann noch ganz spannend, bin ich dann eigentlich total überraschend für mich, zum Bäcker des Jahres ausgezeichnet wurde von der Allgemeinen Bäckerzeitung, wo ich mich überhaupt nicht dafür beworben habe und irgendwie im Juni dann einen Anruf gekriegt habe von der Redakteurin von der ABZ, dass die Jury einstimmig mich zum Bäcker des Jahres ernennen will, ob ich da einverstanden bin. Habe ich natürlich gesagt, ja, habe ich natürlich nichts dagegen. Und es ist spannend dann auch wieder, was da draus dann wieder entsteht. Dann war ich im Dezember bei SWR1 Leute.
Genau.
Ist natürlich mega. SWR1 Leute läuft bei uns täglich in der Backstube. Und dann so eine Anfrage zu kriegen und das mal mitzuerleben, wie sowas funktioniert, war also ultra spannend. Und das ist einfach schön zu sehen, wie sich aus einem sowas das Nächste ergibt. Also auch der Podcast hat mir in vielerlei Richtungen Türen geöffnet, also zum Disbackbuch oder auch die Kolumne, die kam ja auch viel über den Podcast. Übrigens ist es auch noch ein Grund, warum es der Podcast wieder gibt. Ich werde überall noch als Podcaster vorgestellt. Also egal, wo ich bin oder auch in der Kolumne steht immer drunter, Ingmar Grimmer ist Bäckermeister und Podcaster. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich auch wieder Podcast machen, weil ich komme nicht damit klar, dass es überall steht und ich mache gar nichts mehr in die Richtung. Also von dem her, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Themen, die in der nächsten Folge bestimmt auch hier und da noch mit einfließen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe alles, also was gab es noch? Ja, ich glaube, ich habe alle Punkte, die auf meiner Liste hier so stehen, abgearbeitet und jetzt eben, wie gesagt, die erste Folge, die wir jetzt miteinander aufnehmen, wo wir so ein bisschen mal einen Einblick geben, warum, wieso, weshalb geht es weiter und wie geht es weiter. Wie gesagt, weiterhin Donnerstags ist wieder Nachtschichttag, alle zwei Wochen. Ach ja, wir hatten 10 Jahre Grimmers Backstube, habe ich hier noch stehen. Habt ihr gewusst, irgendwas habe ich vergessen. Letztes Jahr wurden wir 10 Jahre. Auch da haben wir spannende Sachen erlebt. Wir waren mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zürich, haben da verschiedene Bäckereikonzepte besichtigt. Auch das war total interessant, auch was sich in unserer ganzen Branche auch so seit Corona auch getan hat. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, die wir da auf jeden Fall noch in der nächsten Zeit ein bisschen genauer beleuchten können. Ansonsten sind wir jetzt auch schon ziemlich am Ende unserer ersten Folge, die ihr bestimmt immer, die wir bestimmt auf Spotify immer ganz oben lasse, dass jemand, der neu unseren Podcast wieder entdeckt, gleich hören kann, wer sind die zwei, was machen die und warum gibt es da jetzt neue Folge. Und ansonsten, wie gesagt, wird es 14-tägig ab sofort neue Folge geben. Ja, und jetzt suche ich gerade noch irgendwie einen Faden, um das Ende einzuleiten, aber ich finde keinen. Tobi, hilf mir mal.
Ich hätte noch einen. Nutella mit oder ohne Butter?
Nutella mit oder ohne Butter? Richtig, Tobias, genau, das weiß ich von dir ja gar nicht. Ganz, ganz nee. Gute Frage, genau. Also von mir, ich sag's nochmal, falls es jemand vergessen hatte, wir diskutieren die Frage übrigens regelmäßig auch hier am Familienabendessenstisch. Bei mir natürlich mit Butter. Und ich sage ja dann immer auch ganz stolz dazu, dass in einige Gästefolge ein Sternekoch, ein Weinsommelier und nochmal irgendjemand Wichtiges mir beipflichtet haben, dass das auch, also rein aus logischer Sicht gesehen, total richtig ist, Nutella mit Butter drunter zu essen. Aber Tobi, wie ist es bei dir? Erzähl.
Also gerne Nutella auch mit Butter, aber nicht auf Laugengebäck.
Ah, nicht auf Laugengebäck. Also die Frage habe ich gar nicht gestellt, weil die Frage stellt sich für mich gar nicht.
Macht nichts. Laugengebäck ist für mich eindeutig mit Wurst oder Käse.
Echt? Weil ich das von Kindheit gar nicht kenne, dass man keine Nutella auf Laugengebäck machen kann, die Frage hat sich für mich tatsächlich nie gestellt. Also das heißt, du isst Laugengebäck nicht mit Nutella, auch nicht mit Marmelade zum Beispiel?
Nee. Das ist tatsächlich echt? Was für mich ganz was. Typisch
salzig ist. Das ist echt schade für dich, Tobi.
Tja, was hast du gemeint? Ist ein Beginn. Vielleicht ist es jetzt ein Beginn.
Probier's mal.
Ja.
Aber du isst quasi, okay, und auf was isst du dann Nutella?
Das traue ich mir fast nicht zu sagen. Je heller das Brötchen, desto besser ist die Nutella. Finde ich jetzt.
Ja, nee, das finde ich bei Nutella auch völlig in Ordnung. Mich jetzt auch mal gerne so tatsächlich auch so ein ganz normales Weckle.
Ja, genau.
Mit Butter und Nutella natürlich.
Dann kann ja.
Ich meine, über den Kalorienanteil habe ich dann auch nicht so genau nachgedacht. Aber ich finde es also nach wie vor, die Butter muss halt kalt sein. Also die Butter muss schon irgendwie gekühlt sein. Dann ist es ein wahnsinnig cooles Mundgefühl.
Ja.
Ich liebe es total. Und ja, also jetzt wäre die Frage auch geklärt, Tobi. Der Hinsicht passen wir also auch gut zusammen. Du isst zumindest Nutella mit Butter drunter, wenn auch nicht mit Laugengebäck, aber gut, wollen wir darüber mal hinwegsehen.
Kann ja noch werden.
Ja, Tobi, was? Ich hab noch eine Abschlussfrage tatsächlich. Nach der Nutella-Frage, was backst du als nächstes?
Im Augenblick habe ich oben zwei Sauerteige stehen. Und wenn alles gut läuft, backe ich übermorgen wieder genetztes Unfallbrot, nenne ich es jetzt einfach mal. Mit,
zu reproduzieren?
Ich versuche die Reproduktion immer noch, genau, ich gebe es nicht auf. Und ich bin in Vorbereitung, wir kriegen am Wochenende Besuch, deine Vesperstangen für den Ausflug an die Wimsener Höhle mitzunehmen. Das ist die Planung für die nächsten zwei Tage.
Eins der meist nachgebackenen Gebäcke aus meinem Backbuch.
Es ist auch sensationell.
Tust du die Röstzwiebeln, die kaufst du aber, oder? Die machst du nicht selber?
Nee, die macht, meine Frau macht die selber.
Echt jetzt?
Ja. Wir hatten letztes
Jahr so viele. Deine Frau steht da total dahinter, hinter deinem Backhobby?
Voll. Sonst wird es nicht funktionieren.
Das glaube ich.
Und sie hat ja schon auch was davon, so ist nicht. Und wir hatten letztes Jahr irgendwie unglaublich viele Zwiebeln im Garten und sie war motiviert. Also wir haben alle Röstzwiebeln für die Vesperstangen alles selber gemacht bisher.
Nein.
Doch.
Mega. Cool.
Doch.
Wie heißt dein, wie heißt deine Sauerteige? Was hast du für Sauerteige?
Ich habe einen Paul. Und André ist sein Bruder, der ist namenslos.
Also der Paul ist der Rocker?
Genau. Und alles andere bastel ich da draus. Ich habe noch einen Madre im Kühlschrank stehen, aber der ist, glaube ich, den hat es gesegnet.
Meinst du, der funktioniert nicht mehr?
Der ist schon bestimmt zwei Wochen da drin und ich habe ihn vergessen und dann war jetzt irgendwie Feiertage und den muss ich erstmal wiederbeleben.
Das macht nichts, aber Mathe ist noch ein gutes Stichwort. Also ich habe, das habe ich nämlich hier auch noch stehen auf meiner Liste, weil ich habe es nicht gesehen. Wir haben einen Panettone-Workshop gemacht. Ich habe dir Bilder geschickt vor 3-4 Wochen. Ich habe jetzt echt auf Ostern, also wir sind kurz nach Ostern, wenn wir die Folge hier aufnehmen, echt einen Schwung Panettone backen. 60 Stück, um genau zu sein.
Boah.
Das war ganz witzig. Kurze Geschichte noch. Wir haben einen Workshop gemacht mit einem sehr guten Panettone-Bäcker, der bei uns war. Ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall mit meiner Matre und mit meinem Biomehl Panettone hinkriegen, weil die meisten nehmen mir dann doch irgendwie das ultrastarke Mehl aus Italien, was für mich nicht in Frage kommt. Und als der dann ging, das war der Marco vom Brotgesang in Stuttgart, vielleicht kennt ihn der ein oder andere. hat er gesagt, okay, Ingmar, jetzt kauf dir eine kleine Knetmaschine und back jeden Tag 2 Panettone, weil Panettone ist ein Gebäck, da musst du üben. Dann habe ich mir echt so eine kleine Knetmaschine, kennst du mich ja, oder ja, lernst du mich jetzt kennen, habe mehr oder weniger direkt im Gespräch schon übers Handy diese kleine Knetmaschine bestellt, weil klar, da kommt es natürlich, es ist wirklich, sagen wir, die Königsdisziplin und das ist ein hoher Wareeinsatz und dann habe ich gedacht, nee, ich fange doch jetzt nicht mit 2 Panettone an und habe dann echt mit einer Mitarbeiterin, die Arbeit im Workshop dabei war, gesagt, komm, wir machen halt gleich eine größere Menge und habe aber meiner Frau gar nichts gesagt. Und habe dann echt eine Menge angesetzt für 60 Panettone. Und dann hat meine Frau irgendwann den Primo, also diesen Vorteig, gesehen da in der Tonne. Und sagt dann, sag mal, wie viel Panettone machst du eigentlich? Dann habe ich gesagt, ich glaube, das wird dazu 60 Stück. Und dann hat sie nur gesagt, okay, wenn die nichts werdet, dann bin ich hier aber mal schnell weg, weil die Laune will ich nicht erleben. Und es sind sie aber richtig gut geworden. Wir haben dann echt, ich glaube, 45 oder so in Verkauf, weil den Teil muss man natürlich auch selber essen und probieren. und die waren echt weg. Also die waren echt cool. Auf Ostern weg. An grünen Donnerstag Nachmittag kamen noch welche, die noch welche wolltet. Wir hatten nichts mehr. Also da bin ich echt recht richtig happy, dass das funktioniert hat. Und aber jetzt werden wir, also als nächstes Step werden wir jetzt echt immer diese 2 Panettone machen, weil es echt so ein paar Nuancen gibt, an denen man noch spielen kann und an denen man noch einiges drehen kann. Aber das war, weil du gerade Matre erwähnt hast, für mich ein Riesenerlebnis aus meiner Matre und mit dem Biomehl von der Obeck Panettone zu backen, die richtig, richtig gut war. Das war cool. Ja, genau. Ich backe als nächstes. Was backe ich als nächstes? Also wenn ich heute Nacht um 3 wieder anfange, dann backe ich wahrscheinlich als erstes Seele.
Boah, das ist auch sensationelles Gebäck. Boah.
Ja, eins meiner Lieblingsgebäcke und bei Seele lerne ich, also ich lerne ja auch noch jeden Tag dazu. Und bei Seele finde ich, es gibt ganz wenig Gebäcke in meiner Ansicht, so außer Seele oder auch Baguette oder so gehört da dazu, wo du über die, also wie du den Teig bearbeitest. Also klar, der Teig ist wichtig und das Backen ist wichtig. Aber ich sag mal, wenn du jetzt so ein Vollkornbrot machst oder so Bauernbrot, da kommt es auf die Formgebung jetzt nicht so 100.000-prozentig an. Genau. Aber wie du einen Seeleteig behandelst, hat so einen riesen Einfluss aufs Ergebnis. Wie oft machst du Dehne und Falte? Wann ziehst du sie auf? Wann stichst du sie ab oder wann formst du sie? Und dann halt, wie heiß ist der Ofen? Also finde ich krass. Also deswegen bin ich da gern, das passt meistens, wenn ich um 3 komme, dass ich die dann gleich aufarbeite. Da bin ich gern zurzeit immer selber mit dabei. Und ich liebe das Gebäck deshalb auch so, weil ich bin ein großer Fan, das wissen alle, die mich kennen, von einfachen Gebäcke. Also ich mag einfach Gebäcke, wo du nicht irgendwie durch besondere Zutaten wie, sagen wir, in der Dubai-Schokolade, die Pistazie oder was weiß ich, wo du weißt, wo du so viel... wo das alles überlagert. Aber Seele oder auch andere, sagen wir, Brote, Sauerteigbrote, die aus 3 oder 4 Zutaten bestehen und wo nachher einfach du halt auch schmeckst, ob der Bäcker was kann oder nicht, die mag ich am meisten. Und das sind auch die schwierigsten, weil es ist ja nicht so schwer, Brot mit irgendwelchen fancy Zutaten zu machen, wo eh keiner weiß, wie es schmecken soll und wo du nichts, sag ich mal, vom Teig nachher mehr schmeckst. Deswegen liebe ich Seele so. Und die dann noch so lauwarm mit ein bisschen Butter und 2 Scheiben Fleischkäse, also...
Weißt du, jetzt war ich nach, ich weiß nicht wie viel, nach, keine Ahnung, 7 Jahre nach Erfahrung in der Backstube, wie man Seele abschlicht und so. Ja, jetzt war ich so stolz, dass ich dir ein Foto geschickt habe, wie meine Seele mittlerweile aussehen und ich finde sie extrem gut. Und dann sagst du, ihr habt auf den Klug gestellt und ich habe mir so gedacht, na toll, jetzt fange ich wieder von vorne an.
Wir haben echt irgendwann auf Dinkel umgestellt, tatsächlich, ja. Funktioniert mit Weizen aber natürlich genauso gut. Das finde ich ganz lustig, weil, auch wenn jetzt, also auch über den Podcast oder übers Buch oder so, ich bin ja da relativ offen, auch was Rezepte und so weiter angeht, dann sage ich mir Leute immer wieder, bist du da so sicher? Und die Leute alle selber backen, da verlierst du doch Kunde und so weiter. Und dann bin ich immer ganz entspannt, weil erstens glaube ich das sowieso nicht und du hast ja ganz andere Beziehung zu Kunden, aber das ist ja ein anderes Thema. Aber wir entwickeln uns halt immer auch noch weiter. Also ich bin zum Glück so, da bin ich total dankbar, dass ich ständig das besser machen will oder weiterentwickeln oder Rezepturen verbessern will. Und deswegen macht es gar nichts, wenn man immer wieder Rezepturen auch rausgeht, weil man entwickelt sich trotzdem weiter. Aber Tobi, die Einladung steht, ich komme zu dir ins Backhaus im Juli, wenn es klappt, und du kommst irgendwann mal wieder zu uns, backst mal wieder eine Nacht mit. Unbedingt. Ich muss gestehen, ich bin nimmer um 23 Uhr da, also du müsstest auch nicht um 23 Uhr anfangen. Ich fange inzwischen meistens um 3 an. Gut. Aber genau, du darfst gerne mal wieder eine Nacht
das müssen wir unbedingt machen.
Gucken, was ich. Oder zumindest, ja, wir sind jetzt ja auch ein bisschen älter geworden, du musst ja auch nicht mehr nachts kommen, du kannst ja auch morgens ja, kommen, genau. Zum Frühstück ins Café und kannst dir zumindest die Backware angucken, was sich da weiterentwickelt hat.
Ja, unbedingt.
Schön. Gut. Lieber Tobi, das war doch ein super toller Auftakt.
Jawohl.
Vielen Dank für deine Danke Einblicke. Dir. Vielen Dank, dass du Lust hast mit mir auf das Abenteuer-Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schon, genau. Was meinst du?
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, die Einladung ist, also das ist eine wiederkehrende Einladung, hättest du schon verstanden.
Das habe ich verstanden. Irgendwann wird es zur Pflicht.
Jetzt sagst du auch so. Nee, schön, ich freue mich. Wie gesagt, also auch an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben auch die Homepage aktualisiert und so weiter und so fort. Ihr findet die alte Folge alle noch. Ihr findet ab jetzt wieder neue Folge und wir freuen uns drauf. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal.
Genau, schönen Abend. Bis dann.